Morgen. So, da bin ich. Bitte nicht wundern, dass ich heute im Sitzen predige. Es ist nicht so, dass wir Lehrer zum Sommer hin immer fauler werden. Das auch, aber das meine ich nicht. Sondern ich sitze deswegen, weil der Peter hat ja schon ein bisschen gespoilert. Also es gibt eine unkonventionelle Predigt. A, machen wir heute Team-Preaching. Ja, das ist in der Pädagogik auch ganz toll, dass man zu zweit unterrichten darf, wann immer es die Mittel möglich machen. Und ich darf heute verschwenderisch umgehen, weil ich habe meine bessere Hälfte mit dabei, die mit mir zusammen diese Predigt halten wird. Es ist eine andere Art von Predigt, erwartet kein Bibelstudium im klassischen Sinn. Ich meine, ich habe hier zwar meine elektronische Bibel mit dabei, aber ich habe vor allem auch meine Gitarre dabei. Wir sind schon wieder im Studio und machen die nächste CD und es gibt ein Lied, das mich auf dieser neuen CD ganz besonders bewegt. Es ist gerade erst fertig geworden. Es ist das letzte in der ganzen Reihe gewesen und es beschäftigt mich sehr arg. Und ich nehme euch heute einfach da mit rein. Worüber geht dieses Lied? Was steckt dahinter im Wort Gottes? Und mal schauen, was meine Frau noch dazu sagen wird. Ich darf euch mit reinnehmen in Markus 14, die Verse 3 bis 6. Ich lese zuerst einfach den Text und dann, was mich daran so bewegt hat. Markus 14, die Verse 3 bis 6. Die Salbung in Bethanien. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden aber waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen können und das Geld den Armen spenden. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lass sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt die Stelle bestimmt alle schon mal gelesen oder schon mal gehört. Wir finden sie in allen drei Evangelien. Markus und Matthäus wissen sie beide in etwa gleich zu erzählen. Johannes erzählt sie ein bisschen anders. Bei Johannes möchte ich euch einfach noch den Vers 3 mitgeben. Johannes 12, Vers 3. Er weiß den Namen der Frau. Sie ist Maria, die Schwester von Martha, die Schwester von Lazarus, von dem wir heute früh schon gehört haben, der herausgerufen wurde. Ja, und auch Maria kennt Jesus. So, dann nahm Maria, als Jesus bei ihnen zu Hause zu Gast war, ein Pfund von echtem, köstlichen Narbensalböl und salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. So, in etwa sind die beiden Geschichten gleich. Das eine Mal wird Jesu Haupt gesalbt, das andere Mal werden Jesu Füße gesalbt. Aber ich denke, wo das Öl nachher drüber fließt, war für mich jetzt in dem Moment gar nicht so entscheidend, sondern mich hat etwas ganz anderes an der Geschichte angesprochen. Die Frau, egal ob sie jetzt Maria heißt oder nicht, da kommt eine Frau und sie überschüttet Jesus mit Öl. Ja, nicht nur irgendein Öl, nicht Olivenöl, so wie man das früher gern genommen hat, um die Könige zu salben, ja, im 5-Liter-Format, Widderhorn, drüber. Ja, sie nimmt nur einen halben Liter, aber was sie da benutzt, ist Narde. Nardenöl ist so eine Art Parfümkonzentrat. So, du hast ein bisschen was davon genommen, hast es dann mit normalem Öl gestreckt und hast daraus Parfüm gemacht oder Seife oder Salben zum Heilen und so weiter. Und was sie macht, ist, sie schüttet ihm einen halben Liter Parfümkonzentrat über den Körper. Also das ist, was mich daran angesprochen hat, mehr als alles andere, ist, sie kommt da rein. Sie hat sich das wahrscheinlich vorher irgendwie überlegt. Ja, da ist diese Gruppe von Männern rund um Jesus, die Jünger, sie sitzen alle am Tisch und sie kommt in diese Veranstaltung rein. Oder wenn sie Maria war, dann ist sie ja schon im Haus. Aber ihr wisst ja, damals saßen die Frauen nicht mit am Tisch oder wenn, dann ganz unten. Sie steht auf, sie geht zu Jesus, sie nimmt dieses Öl und unterbricht die andere Veranstaltung und überschüttet Jesus mit diesem Öl. Er ist total impulsiv. Also es ist total ungewöhnlich. Ja, sie gibt ihm dieses Öl auch nicht einfach in die Hand und sagt, du Jesus, ich möchte dir hier was schenken, das ist ganz kostbar, nimmst jeden Tag ein Tröpfle, ja, ein bisschen unter die Arme, ein bisschen an den Hals, wo es gut riecht, dass wenn du zu den Leuten predigst, ja, dass sie nicht so diesen Geruch von, ich meine, Jesus war 3 Jahre lang unterwegs, er hat gesagt, die Füchse haben ihre Gruben und die Vögel ihre Nester, ich habe kein Haus, wo ich mich hinlegen kann abends. Jesus war Ranger, ja, der ist 3 Jahre lang war der unterwegs. Der hat nicht jeden Tag geduscht, so vielleicht sagt sie, hey Jesus, ein Tipp, nimm jeden Tag ein bisschen Parfüm, dann riechst du gut, wenn du zu den Leuten predigst. Nee, macht sie nicht. Sie nimmt dieses Öl, sie schüttet es über Jesus aus. Warum spricht mich das so an? Diese Leidenschaft und diese Impulsivität aus dem Moment raus. Jesus von ihrem Besten alles zu geben. Als Ausdruck ihrer Liebe, als Ausdruck ihrer Hingabe für ihn. Nicht Mann-Frau-Liebe, nicht Eros, ja, sondern eine Liebe für denjenigen, der sie kennt und der sie sieht, der sie befreit hat und erlöst hat. Für denjenigen, der schon alles für sie gegeben hat und der ein paar Tage später dann gekreuzigt werden wird. Und sein Leben für sie geben wird. Ein Ausdruck ihrer Liebe im völligen Übermaß. Völlig entgegengesetzt zu allem, was die Welt dir sagen möchte. Völlig entgegengesetzt zu allem, was irgendwie rational, was irgendwie sinnvoll, was irgendwie vernünftig wäre. Völlig zu Recht sind die Jünger empört. Was? 300 Denare kostet diese Flasche? 300 Denare, meine Frau hat zu mir gesagt, das ist in etwa ein Jahresgehalt. Also es ist nicht das Jahresgehalt von einem Top-Manager, aber von einem guten Arbeiter. Das Jahresgehalt von einem guten Arbeiter. Haut die Frau auf einmal auf den Kopf. Es ist völlig unverhältnismäßig. Und solange ich dabei bleibe, Dinge so zu betrachten, und auch das hat mich so angesprochen, dieses kleine Fläschchen aus Alabaster. Alabaster ist ähnlich wie Porzellan, es ist so ähnlich wie Gips und du kannst daraus sehr dünnwandige Gefäße machen. Ja, das ist sehr fein, das ist sehr filigran und es wirkt an sich schon sehr schön. Als ich 11 war, waren wir in Israel und meine Mutter hat sich so eine Alabastervase gekauft und das war für sie wundervoll. Ja, diese Alabastervase zu haben, die hat, keine Ahnung, die hat, glaube ich, damals 40 Mark gekostet. Also die war auch richtig teuer. Ich habe mir auf dem Bazar damals so eine Indiana Jones Peitsche gekauft. Ja. Und die Vase hat den Abend nicht überlebt. Also Alabaster bricht sehr schnell. Und auch das Herz meiner Mutter ist damals ein bisschen gebrochen, weil es ein Einzelstück war. Aber die Vase an sich ist schön. Ja, die Frau hat dieses schöne Gefäß aus Alabaster. Und das kann man auch einfach nehmen. Ja, ich halte diese Vase in der Hand und damit kann ich diesem Schatz auch einen klaren Wert geben. Ja, solange das Öl da drin eingetütet bleibt oder eingefüllt bleibt, verschlossen, verwahrt, dann kann ich da einen festen Wert draufsetzen. Dann kann ich sagen, das kostet 300 Denare. Dieses Fläschchen Öl kostet 300 Denare, das ist ein Jahresgehalt, das ist irre wertvoll. Also pass besser drauf auf. Trotzdem ist es relativ klein. Man stellt es aufs Regal oder in die Tasche. Aber ich kann einen Wert draufsetzen, solange ich das Ganze nüchtern und von außen betrachte. In dem Moment, wo sie diese Flasche aufbricht, und Jesus mit diesem Öl salbt, mit diesem Parfümkonzentrat, so lesen wir es in Johannes, erfüllt der Duft das ganze Haus. Und auf einmal passiert was mit mir. Ja, für mich ist die Entscheidung, ein Parfum zu kaufen, dann viel schwieriger, wenn ich getestet habe, wie es riecht. Solange ich mir nur die Flasche anschaue, kann ich leicht sagen, oh, das ist mir zu teuer. Aber sobald ich die Flasche aufmache und ich rieche dieses Parfum, gibt es etwas Stärkeres in mir, was meine Vernunft auf Bypass schaltet, meine Emotionen, mein Gemüt, meine Seele wird auf einmal angesprochen. Ja, dieser Duft, der da freigesetzt wird, dieser Wohlgeruch, dieses wahnsinnig intensive Ausbreiten durchs ganze Haus. Auf einmal ist nicht nur eine Tasche gefüllt oder ein Regalfach gefüllt. Das ganze Zimmer ist gefüllt, das ganze Haus ist gefüllt. Und jeder, der drumherum ist, kriegt das mit, ist eingehüllt und gebadet in diesem Duft. Und auf einmal kann ich da keinen Wert mehr draufsetzen. Ich kann es auch nicht mehr zurückholen. Ich kann es nicht mehr einfangen. Und die Menschen sagen, es ist verschwendet. Aber Jesus sagt, du hast es gut gemacht. Und sie weiß, dass sie es gut gemacht hat. Sie hat nichts verschwendet, sondern sie hat im Ansatz Jesus das zeigen können, was sie für ihn fühlt und wie wertvoll er für sie ist. Im Ansatz konnte sie irgendein Ausdrucksmittel hier auf dieser Erde dafür finden, wie sehr sie ihn liebt. Und das Einzige, was ihr irgendwie passend erschien, war den anderen zu zeigen, wie herrlich Jesus ist, dadurch, dass Wohlgeruch von ihm ausgeht, der den Raum erfüllt, der das ganze Haus erfüllt, der ihn auch begleitet, wenn er dann geht, auch auf seinem letzten Gang ihn dann noch begleitet hat, nur wenige Tage später. Ein Ausdruck von Liebe in völliger Verschwendung. Völlig vergessen, was eigentlich vernünftig wäre. Verliert sie sich in dem Moment der Begegnung mit Jesus und hat nur einen Wunsch. Ich will dein Herz berühren. Jesus, ich will dir begegnen. Ich will dir nicht nur nah sein, ich will mehr. Viele Menschen waren Jesus nah über die Zeit. Ne? Judas ist 3 Jahre mit ihm gegangen. Der war der, der als erstes geschrien hat, hätte man das Ding doch mal verkauft. 5 Tage später verrät er ihn an die Römer. Ja? Nur Jesus nahe zu sein, nur in seiner Nähe zu sein, ist eine sehr passive Angelegenheit. Ich bin meiner Hose sehr nahe, obwohl ich keine Beziehung mit ihr habe. Ich bin meinem iPad auch sehr nahe und es ist mir lieb und teuer, weil ich so viele Sachen verwende, aber ich habe keine Beziehung damit. Es ist ein Wunsch von ihr gewesen, diese Beziehung tiefer werden zu lassen. Es ist ein Wunsch von ihr gewesen, Jesus persönlich und auf einzigartige Weise zu berühren. Für ihn an diesem Tag den Unterschied zu machen. Ich spreche nicht von Werksgerechtigkeit oder dass du dir jetzt den Rücken krumm machen musst für Jesus. Das meine ich nicht. Sondern was ich meine, ist das, was Propheten und Psalmisten schon über all die Jahrtausende bewegt hat. In der persönlichen Beziehung mit Jesus, für ihn den Unterschied in der Beziehung zu machen. Weil er hat den Unterschied für dich sowieso schon gemacht. Er hat dein Herz gewonnen. Ja, und er liebt dich, er liebt mich, er liebt uns, genauso wie er diese Frau liebt. Und sie entscheidet sich und sagt, ich will dir diese Liebe zeigen. Ich will das ausdrücken. Ich möchte mehr als dir nur nah sein. Ich möchte dein Herz berühren. Es ist jetzt auch nicht so, dass das bei mir immer so ist. Und wenn ich merke, dass ich das verliere, wenn ich merke, dass dieses Brennen in mir aufhört und dieses Sehnen, und dieser Wunsch, Jesus nahe zu sein, wenn das weggeht, dann werde ich manchmal richtig verzweifelt. Und dann kostet mich das manchmal ein paar Stunden Schlaf. Dann gehe ich nach meiner Frau ins Bett und nach meinen Kindern ins Bett oder ich stehe früher auf und ich nehme die Bibel her und ich verbringe Zeit im Gebet vor Gott und suche ihn. Such nicht nur seine Nähe, sondern ich suche sein Herz. Ich möchte nicht nur nah sein. Ich möchte in ihm sein, verwoben, verwurzelt, verbunden, für immer, wie Johannes 15 das schreibt. Und ich möchte ihm meine Liebe ausdrücken, meine Dankbarkeit, mehr als alles andere. Und deswegen ist diese Geschichte für mich so wertvoll geworden. Eine Frau, die sich entscheidet, Jesus von ihrem Besten alles zu geben. Völlig entgegen dem, was die Welt sagt. Und das ist Anbetung. Und dafür schlägt mein Herz. Und darüber habe ich ein Lied geschrieben. Die Geschichte begleitet mich jetzt seit einem halben Jahr. Und ja, so der Chorus, Tamara, du kannst ihn gerade mal an die Wand werfen. Ich will dein Herz berühren. Ich will dich mit Liebe überschütten. Ich gehöre dir. Irgendwann war ich in meinem Geist an dem Prozess, dass ich es auf diese Worte reduzieren konnte. Und das sind sehr große Worte. Das weiß ich. Aber ich mach dir den Mut. Hör dir das Lied jetzt einfach an. Tamara wird den Text einblenden, so gut sie es eben mitkommt. Sie hört das Lied genauso wie ihr zum ersten Mal. Aber lies einfach ein bisschen mit und lass dich mit hineinnehmen in diese Geschichte. Und stehe auch du vor Jesus. Und streck dich nach seinem Herz aus. Ich will mehr als nur bei dir zu sein. Dir nur nah sein ist noch zu weit entfernt. Will dich erkennen und mich in dir verlieren und dein Herz mit meinem Herz berühren. Unbeschreiblich, was ich für dich fühl, so geh ich wortlos vor Ehrfurcht auf die Knie. Gieße mein Öl über dich aus, mein bestes Öl, weil du es verdienst. Ich will dein Herz berühren, will dich mit Liebe überschüttern. Ich gehöre dir. Ich will dein Herz berühren, will dich mit Liebe überschüttern. Ich gehöre dir. Unbeschreiblich, was ich für dich fühl, so geh ich wortlos vor Ehrfurcht auf die Knie. Gieße mein Herz wie Öl über dich aus, mein bestes Öl, weil du es verdienst. Mein Herz ist voll von Lob für dich. Meine Anbetung steig auf als Wohlgeruch vor deinen Thron, eingehüllt in Licht. Erhebst du mich, ich will dein Herz berühren, will dich mit Liebe überschüttern. Ich gehöre dir. Ich will dein Herz berühren, will dich mit Liebe überschüttern. Ich gehöre dir, nimm mein Lied. nimm mein Herz. Ich gieß mein Öl über dich aus. Ich bin dein. Nimm mein Lied. Nimm mein Herz. Ich gieß mein Öl über dich aus. Ich bin dein. Nimm mein Lied. Nimm mein Herz. Ich überschütte dich mit Liebe. Du bist mein. Ich will dein Herz berühren. Will dich mit Liebe überschüttern. Ich gehöre dir. Ich will dein Herz berühren. Will dich mit Liebe überschüttern. Ich gehöre dir. Nimm mein Lied. Nimm mein Herz. Ich gieß mein Öl über dich aus, ich bin dein. Nimm mein Lied, nimm mein Herz. Ich überschütte dich mit Liebe, du bist mein.
Ein Lied mit so einer Aussage. Als Samuel mir das Lied zum ersten Mal vorgesungen hat, ich saß so am Mittagstisch, gell? Die Jungs natürlich am Quäken irgendwie oder und ich so ein bisschen gestresst. Und dann sage ich zu ihm, boah, du hast mal wieder ein super geistliches Lied geschrieben. Also so direkt aus dem Alltag raus könnte ich das nicht singen. Das ist nicht so ein Lied wie, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an und es bringt mich so irgendwie rein. Nee, das geht gleich so, mein Herz ist voll Lob für dich. Ich habe so viel Liebe für dich, Jesus, und ich schütte das über dich aus. Und die Frage entstand so bei uns, oder für mich, wie kann ich Jesus denn so leidenschaftlich lieben? Tue ich das? Wisst ihr, wenn das Lied jetzt gespielt wird und wir haben so eine super Lobpreiszeit gehabt, nochmal vielen Dank, Olli und Team, das war echt total gut. Dann ist es leichter, dann geht mir das auch leichter von den Lippen, dann kann ich da mehr irgendwie auch das Empfinden. Aber wie kann ich Jesus so leidenschaftlich lieben? Gehen wir mal ein bisschen einen Schritt zurück. Warum liebst du Jesus? Überleg dir das mal. Achtung, ich stehe hier unten, ich könnte vorbeikommen und dich fragen. Überleg mal, warum liebst du Jesus? Darf ich jemanden fragen? Der Wolfgang, yay! Yeah. Aber kurz, Wolfgang, ich will auch noch predigen. Also drei. Super, danke.
Ganz kurz. Also ich liebe Jesus, weil er mich zuerst geliebt hat und weil ich diese Liebe gespürt habe, weil er mich gerufen hat und weil ich so über Wochen, über Monate diese tiefe Liebe gespürt habe. Und das ist einfach sozusagen der Dank dafür, dass er mich so sehr liebt, möchte ich ihn auch so sehr lieben.
Ja, danke. Wenn ich gerade hier hinten stehe, noch jemand hier hinten? Andreas?
Als ich gesehen habe, dass Jesus wirklich alles für mich gegeben hat, bevor ich ihn überhaupt nur ansatzweise gekannt habe oder überhaupt wahrgenommen habe, da blieb mir gar nichts anderes übrig, als ihn zu lieben. Das war keine Entscheidung für mich, die ich zu treffen hatte, sondern das ist einfach passiert. Er liebt mich so sehr und nimmt mich so an, wie ich bin. Ganz egal, wo ich rauskomme oder wo ich drin stecke, da kann ich nicht anders, als ihn wieder zu lieben.
Danke.
Also ich würde auch sagen, weil er mich zuerst geliebt hat und weil seine Liebe mein Herz erreicht hat. Und heute kann ich sagen, je mehr ich ihn kennenlerne, je enger ich mit ihm lebe, desto mehr wächst diese Liebe einfach.
Friedrich, ja.
Nun, eines ist doch ganz klar. Jesus hat sein Leben für mich gegeben, hat eine gigantische Zukunft für mich geschaffen, hat mir den Weg zu seinem Vater in die Herrlichkeit eröffnet. Und die Liebe wächst natürlich aus der Beziehung. Da möchte ich das noch verstärken, was Dorothea gesagt hat.
Gut. Vielen Dank. Ich finde, es ist schon manchmal ganz gut, sich Gedanken darüber zu machen, oder? Und dann auch Zeugnisse von anderen zu hören. Sehne ich mich danach, Jesus so leidenschaftlich zu lieben? Oder bin ich eigentlich so ganz zufrieden, wie es gerade läuft? So, ich habe irgendwie so gefunden, wie ich so Gottes Gebote oder wie auch immer einfach so leben kann und ich bete regelmäßig, habe einen Dienst vielleicht in der Gemeinde oder habe einfach öfters gute Gespräche am Arbeitsplatz und es reicht mir eigentlich. Will ich noch tiefer in meiner Beziehung mit Jesus kommen? Sehne ich mich danach? Kann ich mir das überhaupt vorstellen, sowas Verschwenderisches für Jesus zu machen? Oder kommt dann sofort meine Ratio und sagt so, boah, nee, gleich lieber den Armen spenden, nicht nur für Jesus geben. Was ging denn Marias verschwenderischem Tun voraus, wenn wir wieder nochmal zur Geschichte gehen? Vielleicht sage ich jetzt auch ein paar Sachen, die das Samu schon gesagt hat, aber das macht ja nichts. Also, Maria, die Schwester von Lazarus. Lazarus war ein Freund von Jesus. Wahrscheinlich war Lazarus der als erstes die Beziehung mit Jesus hatte. Zuerst kannte Maria also Jesus gar nicht. Sie hat nur von ihm gehört. Und dann hat sie ihn selber gesehen. Und dann hat sie ihn erlebt. Und irgendwann auch direkt mit ihm zu tun gehabt. Sie hat direkt mit ihm gesprochen, ihm in die Augen sehen können. Wir lesen, dass sie zu seinen Füßen gesessen ist. Sie kannte Jesus von Nazareth. Sie war mit ihm befreundet. Sie konnte sein Herz sehen. Und sie ließ auch zu, dass er ihr Herz gesehen hat und ihr Herz berührte. Wie war das bei dir? Oder in welchem dieser Schritte steckst du gerade? Hast du bis jetzt nur von Jesus gehört? Hast du von anderen über ihn gehört? Hast du ihn erlebt? Hast du direkt mit ihm gesprochen? Oder sitzt du zu seinen Füßen und wartest gespannt auf das, was er dir sagen wird? Etwas von unserer Zeit herzugeben, ist oft schwierig, gell? Zeit ist ein wichtiges Gut in unserer Zeit. Und vor allem Zeit einfach für Jesus und mich. Nee, nicht im Dienst für andere oder dafür, dass ich Geld verdiene und dann wieder spenden kann. Einfach nur Jesus und du. Wie ist es denn mit Freunden oder mit Ehepartnern? Da ist uns natürlich klar, oder? Wenn wir uns nicht die Zeit einfach auch nehmen, nur mit ihnen zusammen zu sein, sich auszutauschen, sich gegenseitig das eigene Herz zu zeigen, dann kann die Beziehung nicht weiter in die Tiefe gehen. Und auch die bereits erworbene Tiefe wird auf Dauer darunter leiden. Es genügt nicht zu sagen, hier hast du ein bisschen Geld, kauf dir was Schönes oder man hilft gemeinsam mit Freunden im Garten oder so. Das ist schon sehr klar. Wir müssen Zeit miteinander verbringen, damit die Beziehung auch tiefer wird, wie ihr das vorhin ja auch schon so schön gesagt habt. Ja, in unserer Beziehung mit Jesus sind wir oft so geschäftig. Wir brauchen aber die Zeit, um unser Herz zu öffnen vor ihm und um sein Herz zu sehen, sein Herz zu berühren. Samuel hat vorhin schon erzählt, was er tut, wenn es ihm da nicht so gut geht. Und wenn ich mal wieder total in meinem Alltag gefangen bin, dann fällt es mir schwer, mich hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, sodass ich in der Bibel lesen kann oder einfach beten kann. Da bin ich so dankbar für Lobpreis, Anbetungs-CDs. Und leg eine ein und am Anfang lasse ich mich einfach nur berieseln. Ich kann am Anfang auch gar nicht mitsingen, auch wenn ich eine Anbeterin bin. Aber manchmal ist man einfach so drin in seinem Alltag gefangen, es fällt schwer. Aber durch die Aussagen, die ich höre und durch die ich mich berieseln lasse, werde ich einfach wieder auf Gott ausgerichtet. Und irgendwann fange ich an und ich kann mitsingen. Ich kann das bejahen. Ich kann die Lieder zu meinen eigenen machen und die Lieder werden in mir auch lebendig. Und ich kann meine eigenen Gedanken und Sorgen einfach Gott abgeben. Und ich erlebe, wie ich zu Gott gezogen werde und öffne mein Herz und verstehe mehr, wie er Dinge meint in meinem Leben. Im Leben von anderen. In dem Lied Hosanna heißt es ja in der Bridge: Heil mein Herz und mach es rein, lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht. Bis ich dann zu dir heimgehe. In die Ewigkeit. Hier ist auch der Ausdruck des Anbeters klar. Er will Gottes Herz berühren. Er will das sehen, was Gott wichtig ist. Und er will danach handeln. Er will sich dafür einsetzen. Und hier muss ich aber ganz klar den Blick von mir selber weglenken. Von mir und meiner kleinen Welt wegführen und zu Gott hinschauen. Und es wird uns auch nicht schwer fallen, wenn wir Gott unser Herz gezeigt haben, wenn wir uns von ihm verändert haben lassen, wenn wir befreit sind von uns selbst. So wie der Jürgen das letzte Woche ja gepredigt hat, wenn unsere Gedanken, unser Herz verändert ist. Und fand ich super, wie die Gülfein das Wort hatte und wie sie gesagt hat, wir kennen uns selbst nicht. Und Gott nimmt die Fußfesseln weg von uns. Lassen wir das zu? Sind wir bereit, wegzuschauen von unseren eigenen Sorgen und uns selber auch nicht so wichtig zu nehmen und es abzugeben und uns von Gott verändern zu lassen? Lassen wir uns doch selber einfach mal los und vertrauen Gott, dass er es gut macht. In dieser Ausrichtung können wir echt dann auch für andere beten und wir sehen Gottes Herz. Wir sehen, was er möchte. Ohne Kompromisse, wie der Frank das vorhin gesagt hat. Und vielleicht tun wir ja auch manches, ohne zu wissen, was Gott eigentlich damit beabsichtigt. Ich weiß nicht, ob das Maria bewusst war, was sie da gemacht hat und ob sie das genau durchdacht hat oder ob es einfach, ja, wie das Samuel gesagt hat, so ein impulsiver Akt war, ich muss das jetzt tun. Ich muss Jesus jetzt diese gesamte Flasche über Kopf und Füße schütten. Vielleicht war es wirklich schon diese Totensalbung, von der Jesus auch gesprochen hat und dass sie ein wichtiges Werk, ein gutes Werk an ihm getan hat. Wo lesen wir sonst in der Bibel, dass jemand ein gutes Werk an Jesus getan hat? Wo lesen wir das sonst? Vielleicht wusste sie nicht, was sie tat, aber Gott wusste, was er für seinen Sohn hatte und hat Maria gebraucht, um Jesus mit diesem Öl zu überschütten. Wie berühren wir Gottes Herz? Überleg doch mal, was berührt denn dein Herz? Wie bringt man denn dein Herz zum Schmelzen? Keine Angst, ich werde nicht rumgehen und fragen. Das ist zu persönlich. Wie bringen Freunde, wie bringt dein Ehepartner, wie bringt deine Familie dein Herz zum Schmelzen? Wie kann man dein Herz berühren? Versuch's doch so auch bei Gott. Wisst ihr, das kann ich euch nicht sagen. Das muss ich ja bei mir selber auch überlegen. Versuch's doch so bei Gott und sei gespannt, was passiert. Denn nur du allein weißt, wie du Gottes Herz berührst, weil es ist deine Beziehung mit ihm. Zum Beispiel, wie der Tobi gesagt hat, du hast mir eigentlich sozusagen noch eine kleine Antwort gegeben. Sag doch Gott deine Wünsche. Sei ehrlich zu ihm. Genau. Sei gespannt, was passiert. Ja. Und ich weiß, wir hatten das Segnungsteam schon, aber ich habe einfach das Empfinden, wenn du einfach nochmal, wenn du Gebet brauchst oder dann sind bestimmt immer noch Leute da, die für dich beten.